Es ist jetzt 18 Jahre her, da bin ich nach Südtirol gefahren und dann habe ich die Sonja gefragt, ob sie meine Frau werden möchte. Und sie hat ja gesagt. Dann ist in mir natürlich sofort der Gedanke entstanden, ja, jetzt muss ich eigentlich auch der Sonja ihre Eltern kennenlernen. Und eigentlich würde ich sie ja gern fragen, wie sie darüber denken, dass wir heiraten. Und so sind wir nach Deutschland gefahren, in die Gegend von Heilbronn. Und dann habe ich die Eltern kennengelernt von der Sonja. Und sie haben nichts dagegen gehabt, obwohl ich kein Obstbauer bin, wie sie vielleicht gehofft hätten, dass ein Obstbauer kommt in die Familie. Ja, und was die Eltern nicht gewusst haben, ist, dass ich die Ringe schon dabei gehabt habe. Also ich habe schon damit gerechnet, dass sie einverstanden sind. Und wir sind bald drauf, so in einen Weinberg aufgegangen und sind dort auf so einem Bankerl gesessen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wir haben uns ganz allein verlobt und haben uns da die Ringe angesteckt. Und dort auf dem Weinberg haben wir den Blick gehabt auf einen anderen Weinberg. Auf eine Burgruine, die da oben gestanden ist, auf die Burgruine Weinsberg. Und die hat einen ganz eigenartigen Namen. Die heißt nämlich die Weibertreu. Und da stellt man sich natürlich die Frage, ja, woher kommt denn der eigenartige Name, die Weibertreu? Und so habe ich das nachgelesen und da gibt es eine Sage vom Stauferkönig Konrad, der im Jahr 1140 die Burg belagert. Und in der Burg ist schon ganz ein großer Hunger gewesen. Also die Burg war am Kollabieren, könnte man sagen. Und in der Nacht hat sie eine junge Weinsbergerin, die in der Burg war, ausgeschlichen und ist zu dem Konrad gegangen und sie bittet den König, dass er sie verschont. Sie bittet um Gnade. Sie war sehr hübsch und wie wir Männer so sind, erlaubt er der Weinsbergerin, dass die Frauen vor dem Sturm die Burg verlassen dürfen und sie dürfen mitnehmen, was sie tragen können. Und am nächsten Morgen staunt er nicht schlecht. Warum? Er sieht, wie die Frauen ihre Männer den Berg übertragen. Sein Neffe, der Friedrich, er ist recht aufgebracht und er will Einspruch erheben. Aber der König, er lächelt und er sagt, lasst sie in Frieden ziehen, am Wort des Königs soll man nicht drehen und deuteln. Also das von der Weibertreue, das habe ich jetzt nicht gesagt, weil wir uns dort verlobt haben. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, das war der Sonja ihre Idee, dass wir uns dort hingesetzt haben. Uns stellt sich die Frage, warum haben denn die Frauen das gemacht? Ich denke, ganz bestimmt aus Liebe zu ihren Männern. Im Hohelied 8,7 heißt es, große Wasser können die Liebe nicht auslöschen, und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Die Männer waren den Frauen wichtiger als all das andere, was in der Burg war. Menschen heben, Menschen tragen, ist sehr schwer. Also ich arbeite in der Pflege, ich weiß das. Wenn jemand am Boden liegt und es ist vielleicht nur so ein schwerer Mensch, ja, wie kriege ich den wieder auf? Da mache ich mir mein Kreuz kaputt. Das ist gar nicht so einfach. Und viele haben in der Pflege einen Bandscheibenvorfall. Und ich möchte heute einen Text lesen, wo es genau um das geht, wo ein Mensch getragen wird. Markus 2, 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem, Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten. Und er spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und er ging von allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen. Warum haben die vier Freunde den Mann zu Jesus getragen? Sicher, weil sie seine Freunde waren und weil sie ihm helfen wollten. Ein Gelähmter war damals noch viel mehr als heute eine armselige Gestalt. Das war mit täglicher Mühe verbunden. Ich betreue manchmal gelähmte Menschen. Und es ist eigentlich furchtbar, wenn man sie nicht bewegen kann. Und damals hat es keinen Rollstuhl gegeben, kein Pflegebett, kein Kran zum Heben, keine Wegwerfwindeln oder was man sonst noch braucht, wenn man gelähmt ist. Und die vier Freunde haben vielleicht täglich oder ganz oft das Leid von ihrem Freund und seinen Angehörigen anschauen müssen. Und wie die Frauen der Weibertreue tragen sie den Gelähmten zu Jesus. Und zum Zweiten sehen wir dadurch ihren Glauben. Sie haben gewusst, Jesus kann, wir können nicht. Es gibt Dinge, da sind wir an unsere Grenzen, da kann keiner, oder? Jesus kann. Die Wunder vom Herrn Jesus haben sie im ganzen Land herumgesprochen, aber sie haben ein Problem. Sie kommen zum Haus und das Haus ist voll. So viel Leid. Sie kommen nicht rein. Alle wollen rein zu Jesus. Was waren das für Menschen, die da gekommen sind? Ich denke, Schaulustige, Neugierige, Hilfesuchende, Kritiker und fromme Spione. Wo Jesus ist, da sammeln sie Menschen. Wir haben uns auch versammelt, oder? Weil da Jesus ist. Wo Jesus ist, da sammeln sich Menschen. Nur der Hilfsbedürftige, er kann nicht rein ins Haus. Er ist draußen. Nicht einmal vor der Tür draußen ist Platz. Und es hat mich erinnert an die Predigten vom Spurgeon. Die haben einen Saal gebaut für 10.000 Leute. Und draußen vor der Tür sind immer nur ein Haufen gestanden. Weil sie so gern das Wort Gottes hören wollten. Weil er mit Vollmacht gepredigt hat. Wo Jesus ist, da sammeln sie Menschen. Und Jesus, er nützt die Gelegenheit. Und er sagt einer das Wort. Um das geht's. Deshalb stehe ich heute da. Und deshalb ist das Börschen dort gestanden. Und deshalb wird überall, wo Jesus ist, sein Wort gepredigt. Jesus predigt den Weg, wie Menschen in das Himmelreich kommen. So hat er angefangen zu predigen. Markus 1, schon Vers 15, da heißt's: Da kam Jesus nach Galiläa und er predigte das Evangelium Gottes und er sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus predigt den Menschen im Haus. die Freunde überlegen, ja, was sollen wir jetzt machen? Jetzt haben wir unseren Freund so weit hergeschleppt, das kann es doch nicht sein, oder? So eine weite Strecke umsonst getragen. Also ich weiß es jetzt nicht, es steht nicht im Text, dass es weit war, aber ich stelle mir das so vor. Was tun wir denn? Und Not macht erfinderisch. Anna hat eine Idee. Wir reißen es doch auf. Gesagt, getan, ein Loch reingemacht ins Dach, Holzlatten weg, Ziegel und Stroh runtergeschmissen und schon fällt der Dreck auf die Leute, die unten stehen. Und da stellt sich schon wieder eine Frage. Und die habe ich mir schon öfters gestellt, wenn ich die Stelle gelesen habe. Wer lässt sich denn sowas gefallen? Oder? Wer lässt sich denn sowas gefallen? Das lesen wir nicht in dem Text da drinnen. Das Dach ruinieren. Und warum beschwert sich denn da keiner? Also ich finde das gar nicht logisch. Und dann stellt sich die Frage, ja, wem gehört denn das Haus? Und mir ist was aufgefallen, wie ich den Text gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich recht habe. Aber meistens steht, wenn Jesus irgendwo ist, er war im Hause Simons, des Aussätzigen, oder es steht, er war im Hause von Martha und Maria. Aber das lesen wir da nicht. Da steht nur, er war im Haus. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht hat das ja mit der Sprache zu tun. Vielleicht könnte man ja sogar übersetzen, er war zu Hause. Dann habe ich nachgeschaut in der Menge-Übersetzung. Da steht in Klammer, er war daheim. Ja, hat denn Jesus ein Haus gehabt? Wahrscheinlich nicht. Er sagt ja selber zu seinen Jüngern, die Vögel haben Nester und die Füchse, die haben Höhlen und der Sohn des Menschen, der hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Also Haus hat er keins gehabt. Im Matthäus-Evangelium, die Parallelstelle, Matthäus 9, Vers 1 und 2, da kommt er gerade von den Gadarenern, von den zwei Besessenen, die er geheilt hat, über den See im Boot. Und dann hast du in Kapitel 9, Vers 1, und er stieg in ein Boot, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Jesus kommt in seine eigene Stadt. Und es ist ja wieder so eine eigenartige Aussage. Ja, aus welcher Stadt war denn Jesus? Jesus von Nazareth, oder? Haben doch alle zu ihm gesagt. Und jetzt ist er in Kapernaum. Und es heißt, er ist in seiner eigenen Stadt. Und so können wir davon ausgehen, dass Jesus, wenn er dort in Galiläa war, in Kapernaum gewohnt hat, ein Zimmer gehabt hat bei irgendjemandem. Und es scheint Matthäus auch zu bestätigen, Matthäus 4, Vers 12 und 13. Da heißt es, als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Jesus wohnte in Kapernaum. Aber wem hat denn das Haus gehört, wo er da gewohnt hat? Und ich finde es sehr interessant, in allen drei synoptischen Evangelien findet sie vorher die gleiche Begebenheit. Das muss ganz am Anfang von seinem Dienstantritt gewesen sein. Lesen wir mal Markus 1, Vers 29 bis 31. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder und sofort sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Nach der Synagoge gingen sie ins Haus von Petrus. Und ich denke, es hat ein großes Haus gebraucht, dass sie so viele Leute versammeln können. Die ganzen Jünger, da sind sicher andere noch mitgekommen, die auch in der Synagoge waren. Und sie waren eingeladen beim Petrus in seinem Haus. Und die Schwiegermutter, sie hat ja noch gedient, sie hat das alles organisiert, das Essen und alles, was so gebraucht worden ist. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Gewohnheit war, dass sie da hingegangen sind nach dem Gottesdienst. Und es gibt ganz was Interessantes. Ich habe vor längerer Zeit mal einen Vortrag gehört vom Roger Libby und der hat gesagt, dass man in Kapernaum ganz einen großen Gutshof ausgraben hat und dort hat man ein Dorf gefunden in dem Gutshof. Und da ist drauf gestanden, das Haus gehört dem Petrus. Das heißt, der ist aus einer wohlhabenden Familie gekommen. Das wird das alles bestätigen. Und da habe ich mir die Frage gestellt und das passt jetzt total gut in das Bild. Hätte sich der Petrus das gefallen lassen, dass sie sein Haus aufdecken, wenn der Herr da drinnen ist? Wahrscheinlich schon. Die Menschen sind ja zum Herrn gekommen. Und hätte sich der Herr beschwert, wenn sie das doch aufreißen? Sicher nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil er nicht so ist wie wir, sondern weil ihm eben, wie wir zuerst gesagt haben, die Menschen wichtiger sind als alles andere. Als ein Haus, als ein Dach oder sonst irgendetwas. Wir hätten uns wahrscheinlich schon aufgeregt. Finger weg. Was ist, wenn es regnet morgen oder sonst irgendwas? Jesus nicht. Jesus hat das gelebt, was er gepredigt hat. Und er hat alles durchleben müssen, was auch wir Christen durchleben können. Es heißt in Hebräer 4, Vers 15, wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Mir ist vor kurzem im Evangelium so wichtig geworden, wo es heißt, wie da die Maria und seine Brüder kommen und dann sagen sie von ihm, er ist von Sinnen. Das heißt nichts anderes, könnte man sagen, jetzt spinnt er ganz, oder? Haben sie von ihm gesagt. Das heißt, Jesus hat in seiner eigenen Familie Ablehnung erlebt, aufgrund von seinem Glauben. Ja, kennen wir das auch? Ich glaube, jeder macht doch irgendwo mit irgendwem die Erfahrung in der Familie, oder? Jesus hat das auch erlebt. Und so habe ich mir gedacht, wird das auch mit dem Haus total gut passen, gell? Sie demolieren das Haus, wo er drin ein Zimmer hat. Er muss das hinnehmen, oder? Was man nicht alles erlebt, wenn man gläubig ist und was man sich nicht alles gefallen lassen sollte. Sie machen das Zimmer zu einer Sandkiste. Und keiner schimpft, was macht's denn da? Sondern sie hören einen freundlichen Gruß, mein Sohn, und eine gnädige Ermutigung, sei getrost. Wir würden das natürlich auch machen, wenn sie jetzt wem durch unsere Tochter runterlassen würden. Oder würden wahrscheinlich, mein Sohn, bist du noch ganz bei Sinnen, sagen. Menschen sind Jesus wichtiger als das Haus. Und die ganze Geschichte, die wir da gelesen haben, das ganze Ereignis, ist eigentlich wie ein Gleichnis, auf die Evangelisation hin. Menschen tragen an Menschen, an Freund zu Jesus. Und ich habe nachgelesen in einem Kommentar, das ist ganz interessant, da beschreibt er das doch als Bild für die Sünde, die uns von Gott trennt. Wenn wir Menschen zu Gott bringen möchten, da ist da eine Barriere, oder? Da ist da etwas, was die Menschen hindert, dass sie jetzt zu Jesus kommen können. Und er schreibt, da war eine Schranke zwischen dem Mann und dem Herrn. Diese Schranke, hier ein Dach, musste beseitigt werden, damit der Kranke in die Tiefe hinabgelassen werden konnte. Die Demütigung des Sünders, indem er noch tiefer gesenkt wurde, war notwendig. Und so Bilder findet man in der Bibel, den Vorhang im Tempel, der die Sünder von Gott trennt und den Gott zerrissen hat, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei guten Mutes, deine Sünden sind dir vergeben. Da stellt sich die nächste Frage: Ja, kann man den Glauben sehen? Wir machen jetzt im Jänner dann den Hebräerbrief durch und da wird es genau das gehen im Kapitel 11, dass man Glauben sehen kann, dass er Auswirkungen hat im Leben. Wenn ein Mann in den Bergen ein Schiff baut, weil er glaubt, dass eine große Flut kommt, oder wenn ein anderer Mann mit 5 Steinen bewaffnet einen Riesen entgegentritt, um ihn zur Strecke zu bringen. Oder eben, wenn 4 Freunde das Dach aufdecken und ihren Freund abgelassen und sie denken, er muss unbedingt zu Jesus. Und ich denke, da können wir ganz viel lernen von den 4 Freunden. Wessen Glauben hat er denn gesehen? Dem vom Gelähmten sicher auch. Aber es heißt in dem Text, als Jesus ihren Glauben sah. Ihren Glauben. Er hat auch den Glauben der Freunde gesehen. Sie haben für ihn geglaubt und sie haben sie vor die schwierigen Umstände nicht aufhalten lassen und auch nicht entmutigen lassen. Und auch wir sollen so machen, wenn jemand zweifelt. Ich habe auch schon oft gezweifelt. Oder wenn man aus Not nicht mehr beten kann, wir dürfen andere im Gebet zu Jesus bringen oder andere ermutigen und für sie glauben und sagen, Jesus kann dir helfen. Mir hat auch geholfen. Welche Mühe sind uns Menschen wert, um sie zu Jesus zu bringen? Ich weiß nicht, ob ihr den Daniel Herrmann kennt. Der war Gemeindegründer in Frankreich und er erzählt in einem Vortrag, wie er von der Bibelschule fertig gewesen ist. Da ist er innerlich so voll der richtigen Methoden gewesen, wie man Menschen für Jesus gewinnen kann. Und so ist er voller Eifer losgezogen von Haus zu Haus und hat sich gedacht, jetzt wird er Menschen für Jesus fischen. Es öffnet sich die Tür. Eine Frau macht auf und sie sagt zu ihm, kannst du mir helfen? Er geht mit rein und er steht vor einem Rollstuhl, wo ein Gelähmter sitzt. Der hat nicht reden können, hat nur immer so Anfälle gehabt, wo es ihn hergeschüttelt hat. Und er war so verzweifelt und hat gesagt, da kann ich nicht helfen. Er ist ausgegangen, er ist nicht mehr von Tür zu Tür gegangen, er ist heimgegangen. Er hat gewarnt und hat nicht mehr weiter gewusst. Und am nächsten Tag ist er wieder hingegangen und dann hat er zu ihr gesagt, ja, ich kann helfen. Dann hat sie gesagt, ja, wie denn? Ich kann den Rolf, so hat der Behinderte geheißen, ich kann ihn mit dem Rollstuhl spazieren fahren. Gesagt, getan, zusammenpackt. Und er hat mit dem Rollstuhl spazieren gefahren und da sitzen 3 Jugendliche. Und auf einmal hat er eine Idee gekriegt. Dann sagt er zu einer, wisst ihr, der Rolf, der ist sein ganzes Leben da in dem Rollstuhl gesessen, der war noch nie auf dem Hügel da oben. Könnt ihr mir helfen, dass wir ihn da aufgetragen? Ja, natürlich können wir das. Jetzt haben sie zu viert, wie die beim Dach, den Rolf den Hügel raufgetragen. Not und Liebe macht erfinderisch, wie die Frauen der Weibertreu, oder? Und sie tragen da den Rolf den Hügel hoch und der Rolf freut sie, der hat übrigens später zum Glauben gefunden, der hat sie irgendwie total verändert, auch wenn er es nicht mitteilen hat können, hat er gestreut. Und durch den Rolf ist ein Jugendkreis entstanden, wo 40 Jugendliche gekommen sind. Und dann hat der Daniel Herrmann gesagt, er hat so seine Methoden von der Bibelschule gehabt. Der Rolf war die Methode Gottes. Und dann hat er noch was gesagt. Gottes Methode bist du. Gott gebraucht Menschen, um Menschen zu Jesus zu bringen. Haben wir ein Anliegen für Menschen? Und ich glaube, das habt ihr alle. Und ich möchte überhaupt keinen Druck machen mit meiner Predigt. Ich hasse das, den Druck. So können wir annähernd gewinnen. Es braucht immer die Liebe für die Menschen im Herzen. Die vier Freunde haben ihren Freund zu Jesus aus Liebe geschleppt, weil sie helfen wollten. Und was haben sie jetzt erwartet? Was glaubt ihr? Ich stelle mir das so vor, jetzt haben sie ihn endlich dort, wo sie ihn haben wollten. Und jetzt haben sie erwartet, dass Jesus so theatralisch die Hände hebt und sei geheilt oder so. Und was tut Jesus? Er sagt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Sie waren sprachlos. Ja, was soll man da noch sagen? Und die Pharisäer, die das gesehen haben, die wie Wölfe auf Fehler von Jesus gelauert haben, die waren empört. Sie sind zu feige, es zu sagen, aber sie denken, das ist Lästerung. Das kann nie und nimmer der Messias sein, oder? Deine Sünden sind vergeben. Und sie denken, wer kann den Sünden vergeben, außer Anna, oder? Nur Gott kann Sünden vergeben. Wer bist denn du, Jesus? Das haben sie gewusst. So ist es im Gesetz des Mose gestanden. Zum Beispiel 3. Mose 5, Vers 5. Wenn jemand Schuld auf sich gebracht hat, so bekenne er, woran er sich versündigt hat und bringe dem Herrn sein Schuldopfer dar für seine Sünde, die er begangen hat. Nur Gott kann Sünde vergeben. Und die Pharisäer, sie haben nur ihre Pflicht getan, oder? Sie waren ja am Wort. Und sie haben alles kontrolliert, dass alles rechtmäßig abläuft. Alles muss richtig sein. Aber Jesus, und ich denke, das hat sie sehr geärgert, er sieht nicht einen Glauben, sondern er sieht einen kritischen Geist. Er sieht das Kritisieren in ihrem Herzen. Wir haben heute schon von Einheit gehört. Unter uns Christen sind so Kämpfe mit kritischen Geistern. Aber Jesus, er ist anders. Wir brauchen ein Klima der Gnade und der Barmherzigkeit und nicht ein Klima des Kritisierens. Auch in den Gemeinden. Die Pharisäer, sie haben zwar alles besser gewusst, aber sie tun nichts für den Zusammenhalt der Gemeinde. Und ich habe sehr interessant gefunden, das Wort Pharisäer kommt von dem hebräischen Wort für teilen und trennen. Es trennt, es spaltet, es teilt. Und dann heißt es in dem Text, als Jesus ihre Gedanken sah. Ja, nur Gott kann Sünden vergeben, oder? Ja, und wer kann Gedanken sehen? Ah, nur Gott. Da heißt es im Psalm 139, 1, Vers 4, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Nur Gott kennt unsere Gedanken. Jesus wusste, was sie denken. Für viele Menschen ist es ein schrecklicher Gedanke. Der Wilhelm Busch, er schreibt mal in einem Andachtsbuch, wenn jeder hätte an seiner Stirn von Glas ein Fensterlein, dahinter die Gedanken schwirren, das man könnt sehen hinein. Was gibt das für ein wildes Laufen, um matte Scheiben einzukaufen? Jesus sieht hinter die frommen Fassaden. Ah, hinter unsere frommen Fassaden. Wir wollen jetzt nicht auf irgendwelche Pharisäer zeigen, der steckt da drinnen, oder? Der Pharisäer in mir. Jesus sieht hinter die frommen Fassaden. Er kennt mein Herz. Er kennt meine Lieblosigkeiten. Er kennt meine falschen Motive und deine auch. Und er sagt, was ist leichter? Zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder steh auf, nimm dein Matten und geh. Ja, gute Frage, ja, was ist leichter? Ja, Sünden kann nur Gott vergeben. Das haben sie genau gewusst, die Pharisäer. Und wer kann einen Lahmen gehend machen? Ja, wir nicht, oder? Ich kann es nicht. Vielleicht Gott. Vielleicht kann Gott einen Lahmen gehend machen. Ja gut, es ist viel leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder? Weil das kann ja keiner nachprüfen, wenn ich das sage. Sieht man ja nicht, wenn die Sünden vergeben sind. Und deshalb dreht Jesus den Spieß um. Und das macht er so oft. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett, also Schlachter übersetzt besser, Liegematte, das ist sicher richtiger, nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Er steht auf und geht und alle bleibt die Spucke weg. Hat Jesus Vollmacht, Sünden zu vergeben? Warum bringen wir den Menschen zu Jesus? Damit sie gesund werden? Es gibt ja so Gemeinden, da wird das immer wieder behauptet. Oder Gott kann natürlich gesund machen, das möchte ich nicht in Frage stellen. Oder dass es jemandem psychisch besser geht? Na, Jesus kommt zum Kern der Sache. Sündenvergebung ist der Grund, warum wir Menschen zu Jesus bringen. Die Worte Hauptsache gesund sind eine Lüge. Jesus sagt es nicht. Jeder wird mal krank und jeder stirbt, oder? Müssen wir alle. Außer wir werden entrückt. Aber sonst werden wir alle krank und wir sterben. Und es ist nicht unser eigentliches Problem. Unser eigentliches Problem ist die Sünde. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 30, und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Habt's auch gesund? Na, besser nur eine Hand haben, als gesund in die Hölle zu laufen, sagt Jesus. Ohne Vergebung gibt es keinen Himmel. Und geistlich gesehen, da müssen wir alle einstimmen, sind wir Lahme und Blinde gewesen. Er hat uns ja sehend gemacht, hoffentlich jeden, der da herinnen sitzt. Und die Sünde war unser Problem und Sünde ist hoch ansteckend. Sünde ist eine tödliche Krankheit. Und wer kann das heilen? Nur einer, Gott. Ist der Geheilte später wieder krank geworden? Hat er später wieder sterben müssen? Ja, natürlich. Ich habe die Worte schon so oft gelesen, so oft. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Aber eines war noch nie. Dieses Mal hat es mir die Tränen in die Augen gedrückt. Weil mir das bewusst worden ist. Weil ich mir gedacht habe, ja, wer bin denn ich? Und was sagt denn Jesus da zu mir? Das sagt er ja nicht nur zu dem Gelähmten. Das sagt er ja auch zu mir. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe so einen guten Vortrag gehört die Wochen. Und er hat geredet über 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann hat er was gesagt, das war mir nicht neu, das habe ich zwar gewusst, und trotzdem ist mir so ein richtiges Licht aufgegangen. Die eine Sache ist die Vergebung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Alle Sünden. Das glauben wir, oder? Alle Sünden vergeben. Aber die andere Sache ist die Reinigung. Und die müssen wir auch glauben. Dass wir nicht so herumlaufen wie so beschmuddelte Kinder Gottes, sondern wie gereinigte Kinder Gottes. Und da hat er ein Bild gebraucht, das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe sie ja nicht gesehen, ich habe nur den Vortrag gehört. Und da hat er ein Büdel gezeigt und das beschreibt er dann. Ein Mädchen, wo die Mama gerade davor gelaufen ist, vielleicht zum Kühlschrank oder zum Telefon, und es ist völlig mit Nutella vollgeschmiert. Und dann hat er gesagt, ja, an dem Foto kann man doch schon sehen, die Mama hat dem Mädchen vergeben, oder? Sie hätte den Kühlschrank wahrscheinlich nicht aufmachen dürfen, aber so wie das Mädel reinschaut, die Vergebung hat es schon. Aber stellt euch mal vor, die Mama würde jetzt das Kind in den Kindergarten bringen und vorher nicht waschen und umziehen. Das eine ist die Vergebung und das andere ist die Folge der Vergebung. Und die darf man genauso glauben. Gott hat uns gereinigt von aller Schuld, von aller Sünde. Und es ist wunderbar. Hat man bei dem Gelähmten Folgen gesehen nach der Begegnung mit Jesus? Auf einmal kann er gehen. Auf einmal kann er die Decken oder die Matten, mit der er da abgelassen worden ist, zusammenrollen und er trockt es aus. Vor all den Leuten, die zugeschaut haben. Der Getragene kann plötzlich selber tragen. Wir haben heute schon gehört von dem Adler, oder? Der Tragende ist eigentlich Gott. Wenn ein Mensch, wenn er fällt, Gott fängt ihm auf und er fängt ihm an zu tragen. Aber auch der Getragene, der zu Jesus kommt, er wird plötzlich einer, der trägt. Und er kann auch plötzlich andere tragen, weil er von Gott getragen ist. Nimm dein Bett und geh. Ist es einfach, Menschen zu Jesus zu bringen? Sicher nicht, oder? Das kostet Überwindung. Das ist mir die erste Barriere, dass man es überhaupt anspricht. Es kostet Kraft, es kostet Geld, es kostet Nerven. Die meisten wollen ja gar nicht. Und dann wird man ausgelacht oder blöd angeschaut oder vielleicht sogar verprügelt. Man erlebt Niederlagen und vor allen Dingen wird man mit seiner eigenen Schwäche konfrontiert. Weil wir eben nicht alles kennen und nicht alles wissen und auch nicht alles richtig machen. Und schnell kommt man zu dem Gedanken, ich kann das nicht. Ich kann nicht Menschen zu Jesus bringen. Nun gut, ich kann das auch nicht. Ich bin auch schwach. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe, wie ich vor ungefähr 10 Jahren mit so einem Kalender von Haustür zu Haustür gegangen bin und verteilt habe. Bei mir in der Nähe, wo ich wohne, das ist mir irrsinnig schwer gefallen. Und dann leite ich an bei einer Tür und die geht auf und die zuckt zusammen. Da steht der Ronald. Ach, furchtbar. Der Ronald war der Bruder von meinem besten Freund. Der war nicht gläubig. Der Ronald war Skinhead. Ein Rapid-Fan, die was immer geschlägert haben nachher und der dann in meinem Wirtshaus gesessen ist. Ja, hallo Thomas. Was machst denn du da? Ja, ich hab da so Kalender mit Bibelversen. Na, sag her mal was. Gib mir mal. Und da so durchbladelt. Der ist ja lieb. Krieg ich den? Ja, den kannst du haben, wenn du magst. Gell? Ja, gern. Was kriegst du dafür? Nix. Den schenke ich da. Ah, das ist ja nett. Danke. Ciao, Ronald. Ein Jahr später war die Sonja im Krankenhaus und ich wollte sie besuchen gehen und gehe da so durch den Park vom Landeskrankenhaus. Da sitzt der Ronald. Mein erster Gedanke war, jetzt schleiche ich mich da hinten hinter die Buschen vorbei, dass er mich nicht sieht, der Ronald. Gell? Und dann war es mal, wie wenn man Gott auf die Schulter klopft hätte. Thomas, magst nicht hingehen zu ihm? Gut, bin hingegangen, habe mich zu ihm aufs Bankerl gesetzt, habe gesagt, hallo Ronald, was machst denn du da? Sagt er, ja, er wird operiert. Sag ich, ja, was hast denn leicht? Ja, mit dem Herzen. Und sage, ja, das ist aber keine Kleinigkeit. Macht mir nichts, ich hänge nicht an meinem Leben. Ronald, hast du den Kalender gelesen, den was ich da gegeben habe? Ja, der war echt nett. Du, ich habe ein Buch dabei, darf ich dir das schenken? Sagt er, ja, was hast du denn da? Schau dir, Jesus, unser Schicksal heißt das. Magst du das lesen? Ja, jetzt habe ich eh Zeit. Ja, nehme ich gern. Dann habe ich ihm das gegeben, haben wir noch ein bisschen geredet, mich verabschiedet. Wieder ein Jahr später treffe ich seine Nachbarin. Dann sage ich zu ihr, wie geht's denn dem Ronald? Ja, weißt du das nicht? Der Ronald ist ungefähr vor einem Jahr gestorben. Habe ich auf Gänsehaut gekriegt. Menschen sind Jesus wichtiger als alles andere. Der Ronald, der ist nicht geheilt worden, aber vielleicht ist er im Himmel. Ich weiß es nicht. Der Rolf, er ist auch nicht geheilt worden, aber er ist gläubig worden. Und es ist ein Jugendkreis draus entstanden. Wie geht denn die Geschichte mit dem Gelähmten weiter? Am Ende preisen alle Gott und sagen, sowas haben wir ja noch nie gesehen. Alle? Haben denn auch die Pharisäer zum Glauben gefunden? Haben die Schaulustigen, die Neugierigen und die Hilfesuchenden zum Glauben gefunden? Jesus sagt nur zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus geht es um einzelne Menschen. Der sagt, Kind, Gottes Kind. Und alle drei Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, berichten danach die gleiche Begebenheit und die möchte ich auch noch lesen. Markus 2, Vers 13 bis 17. Die gehört noch dazu. Und er ging wieder hinaus an dem See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sah, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er. Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus begegnet Levi und er sagt zu ihm, da sitzt der Zöllner mit seinem Geld, komm, folg mir nach. Und da könnten wir jetzt alle unsere Namen einsetzen, oder? Eckart, folg mir nach. Oder Stefan oder ganz egal wer, folg mir nach. Jesus ersucht Nachfolger. Was tut er? Der Levi, er steht auf und geht. Und viele haben das so gemacht. Der Georg Müller, der Hudson Taylor, die Gladys Elwart, die Emika Michael, der Charles Dutt, und da können wir jetzt ganz viele Namen aufzählen. Die sind aufgestanden und sind Jesus nachgefolgt. Und was tut der Levi? Er steht auf und geht in sein Haus. Interessant, oder? Er geht in sein Haus und ladet seine Freunde ein. Und Jesus kommt da. Und wieder ist es so, da wo Jesus ist, da versammeln sie die Menschen. Was für Menschen? Zöllner und Sünder. Schwierige Typen. Und da die kritischen Plagegeister sind wieder da, die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und diesmal streiten sie mit Jesus. Jetzt kommt die Kritik schon öffentlich zum Vorschein. Und auch wir müssen mit Kritik rechnen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Die Leute werden nicht sagen, super, dass du jetzt an Jesus glaubst. Wir müssen damit rechnen, dass die Menschen das nicht gut finden. Der Levi, er stellt sein Haus Jesus zur Verfügung. Das gehört jetzt ihm. Mein Leben gehört ihm, mein Haus gehört auch ihm. Und er macht einen Tag der offenen Tür. Ich habe das mal gehört von jemandem, der hat in einem Hochhaus gewohnt, der ist dort neulich einzogen und hat wirklich einen Tag der offenen Tür gemacht. Der hat alle in dem Hochhaus eingeladen und gesagt, an dem Tag ist Tag der offenen Tür, da kannst du zu mir in die Wohnung kommen, was essen und trinken und lernen wir uns kennen. Und da sind ganz, ganz viele gekommen zu ihm in die Wohnung. Tag der offenen Tür. Gar nicht so einfach, oder? Die machen ja Unordnung, die Leute. Oder sie sehen die vorhandene Unordnung nur schlimmer. Sie rauben den Hausfrieden, sie demolieren Dächer. Wer sind denn die Menschen, die Jesus sucht? Terroristen, wie der Simon, der Zelot, der sogar jünger waren. Mörder, wie der Schächer am Kreuz. Pharisäer, wie der Nikodemus und wie der Josef von Arimathea. Huren, sagt er da in dem Text. Ich habe einen Vortrag mal gehört vom Rudi Joas, der betrifft unsere Zeit vielleicht mehr, als wir denken. Gefangen in der Pornofalle. Und er erzählt da drinnen in dem Vortrag von einer Frau, die war Schauspielerin bei Pornofilmen. Die ist während den Dreharbeiten immer wieder sind die rausgelaufen und haben sie übergeben, weil es eigentlich furchtbar ist. Und sie hat gesagt, wir betrügen die Männer, wir gaukeln einer vor, dass Frauen immer was wollen und furchtbar. Und die hat zum Glauben an Jesus gefunden und ist frei geworden von all dem Elend, wo sie drinnen verstrickt war. Ein Ältester von einer Gemeinde, der hat mir mal erzählt, hinten im Gottesdienst, wo er im Urlaub immer hingegangen ist, ist ein Mann gesessen und der war noch nicht gläubig. Und er hat sich zu ihm hingesetzt immer wieder und hat er gesagt, und, hast du dich schon für Jesus entschieden? Ich bin viel zu schlecht. So ein wie mich kann Gott nicht annehmen. Das war ein Mann, der hat Kinder misshandelt. Und dann erzählt mir der Älteste, Tränen in die Augen, jetzt hat er sich bekehrt. Er hat erkannt, er ist doch nicht viel zu schlecht. Er kann doch zu Jesus kommen, so wie er ist. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube, der John Bunyan war das, der hat immer gerufen, wenn er so einen ganz einen kaputten Typen, so einen Alkoholiker da irgendwem gesehen hat, völlig ruiniert, dann hat er gerufen, hier geht John Bunyan vor seiner Bekehrung. Die Pharisäer, sie verstehen das nicht. Sie sind die eigentlichen Armen in der Geschichte. Mit den Zöllnern und mit den Sündern ist er. Wie bin ich froh, dass Jesus mit mir ist. Gott sucht Gemeinschaft mit kaputten Typen. Aber er möchte uns auch verändern. Er möchte die Nutella abwaschen von uns. Und er möchte aus uns Menschen machen, die zu ihm passen. Und am Schluss nur den schönen Vers, Vers 17. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Der Ruf des Evangeliums ist ein Ruf zur Buße, zur Umkehr und zum Glauben. Im Haus von Jesus ist Platz für alle. Er ist der Arzt, der alle Menschen heilen möchte, nicht in erster Linie körperlich, sondern von Sünde. Er sagt, kommt her, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich will eure Seele erquicken. Ich möchte nur einmal die Worte sagen und vielleicht begleiten sie euch auch. Kind, deine Sünden sind vergeben. Deshalb hat der Levi sein Haus verlassen. Es war Abschiedsfest mit seinen Freunden und er ist mit Jesus gegangen. Und ich denke, er hat es nie bereut. Ich habe es auch nie bereut, dass ich mich für Jesus entschieden habe. Jesus macht Lahme gehend. Jesus befähigt Menschen, die Getragene waren, zum Tragen. Dem Herrn sei Dank.